Genauso heißt diese nette, feine Plauderei hier in Unterdessen an diesem Montag, 21. September. Und ich habe mir jemanden eingeladen, eine Autorin und Künstlerin, nämlich Barbara Kennewick. Ich habe mir überlegt, erstmal hallo.
Hallo,
wie man am besten so dich bezeichnen kann, weil du ja viele Hörspiele auch gemacht hast und Features. Also ob Autorin schon zutrifft, weil du hast auch ein Buch geschrieben, eins bislang.
Ich habe ein Buch geschrieben, das zweite wird hoffentlich in den nächsten Monaten fertig, also ich bin da sehr dabei. Autorin bezieht sich aber auch auf Hörspiele, Theater, Features, also Autorin ist schon auf jeden Fall der richtige Begriff.
Du bist auf jeden Fall jemand, deswegen im Radio gut aufgehoben, jetzt auch hier, weil du natürlich sehr auf Stimmen und Sprache achtest und immer schon geachtet hast, also von Kindheit an, also bist du so eine, die so erzogen wurde, deutlich zu sprechen, oder hast du irgendwann auch mal irgendwas weggenuschelt und nicht so auf Sprache geachtet?
Das Wegnuscheln, das musste ich dann erst mühsam erlernen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Jetzt kann ich das so ein bisschen besser, aber es hat lange gedauert. Nein, ich glaube sogar, dass ich wenig mit Erzählen aufgewachsen bin, sondern sehr mit Schrift. Also ich habe schon als Kind unfassbar viel gelesen und habe dann aber als Jugendliche angefangen, mich sehr für Theater zu interessieren und eben für das gesprochene Wort und die Sprache auf der Bühne, also dieser Live-Charakter und das Mündliche hat dann angefangen, mich sehr, sehr zu interessieren.
Aber hast du schon so einen, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne, einen etwas anderen Blick auf die Welt klingt zu groß, aber jemand, der zum Beispiel beim Film arbeitet und Kameramann ist, wird immer so einen bestimmten Kamerablick haben, auch wenn er Filme schaut. Ist bei dir auch so, dass dir auffällt, zum Beispiel, wenn neue Wörter entstehen, wenn die plötzlich so Einzug halten in unserer Sprache, ja, es gibt ja, oder so Formulierungen, fällt dir sowas dann auf, oder ist das so, dass du sagst, nee, wenn ich privat unterwegs bin, möchte ich ja nicht jedes Mal jemand an die Lippen kleben?
Nein, ich denke schon, dass ich viel zu sehr wortlastig bin und dass Wörter für mich viel zu viel Bedeutung haben und ich dann auch über Bedeutung von Wörtern viel zu viel nachdenke, wobei es ja oft hochinteressant ist, also gerade so die Wurzel von Wörtern oder auch der Sprachgebrauch. Also im Moment necke ich meine Kinder immer damit, wenn die sagen herrlich oder dämlich, dann macht es mir Spaß, das genau umzudrehen. Also für mich ist dann alles, was besonders toll ist, dämlich. Und was ganz saublöd ist, ist herrlich.
Das ist gut, das ist sehr gut. Aber ich finde es sehr gut, dass Sie wenigstens herrlich sagen, weil in bestimmten Kreisen, was ich nicht hören kann, das vermeide ich auch, ist immer zu allem mega zu sagen. Das ist für mich auch kein Wort. Das war mega. Also wenn jemand jetzt aus dem akustischen Salon rauskäme und danach gefragt wird, wie fandst du es, war mega, denkt dann immer gleich an Dieter Bohlen oder so. Also eine seltsame Sprache, die, ich will jetzt nicht arrogant klingen, also ich vermeide es. Mega ist kein schönes Wort, finde ich.
Aber mega herrlich gibt's ja vielleicht auch.
Es gibt immer Steigerungen. Man merkt, ohne jetzt zu sehr abzukommen, zu bestimmten Zeiten werden bestimmte Wörter verwendet. In der Wendezeit war es zum Beispiel das Wort super. Da war alles super. Gab es auch eine Zeitschrift, die hieß Super, so eine ostdeutsche Bildzeitung. Und die Super TV, die Fernsehzeitschrift, die es heute noch gibt, stammt auch aus der Zeit. Weil das Wort super war damals das Mega dieser Tage, wenn man so möchte, in der Wendezeit.
Genau, ich glaube, sowas gab es immer. Bei mir war alles abgefahren. Ist auch ein furchtbar blödes Wort.
Ich glaube, man kann es nicht vermeiden, das gehört einfach dazu. Reden wir ein bisschen, wir werden über einiges reden, aber reden wir natürlich über diese Reihe, die dieses Jahr im Februar gestartet ist. Da warst du auch zuletzt hier bei den Kollegen Carsten und Hagen. Und zwar heißt diese Reihe vom Hörensagen Salon für akustische Kunst. Am 23. Februar war es soweit, die große Premiere, das weite Suchen. Es ging um, du kannst wahrscheinlich besser erzählen, um Sprache, um Stimmen, um alte Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg. Das waren sozusagen wie so Experimente, also ohne Folter rein, sondern eher so Forschung mit Kriegsgefangenen damals.
Ja, sehr zweifelhafte Forschung natürlich, weil man diese Kriegsgefangenen in jeder Hinsicht benutzt hat, um ethnologische Forschung zu betreiben oder linguistische Forschung zu betreiben. Man hat den Kriegsgefangenen wahrscheinlich Versprechungen gemacht. Das ist nicht genau dokumentiert, aber wahrscheinlich hatten die so kleine Vorteile dadurch. Aber es war natürlich alles andere als eine freiwillige und unbefangene Situation. Es war für uns besonders interessant, weil das somit die ältesten Sprachaufnahmen sind. Wir wollten mal schauen, was sind die Wurzeln von Sprachaufnahmen? Was hat man ganz früher gemacht? Es gab auch andere Dinge, also zu der Zeit des Phonographen noch, das kennt heute kein Mensch mehr. Das ist ein riesiger Apparat, wo man in einen Trichter hineinspricht und der Ton dann auf, ich glaube, Wachswalzen gestanzt wird, also sehr abenteuerlich für uns heute. Und da gab es aber auch mal so als letzten Schrei das Angebot, dass man seinem Liebsten ein paar Worte auf so eine Wachswalze sprechen konnte und ihm die dann irgendwie schicken konnte. Also sehr lustig.
Das war
lustig.
Die WhatsApp-Nachricht des Jahres 1914 oder so könnte man es sagen, aber mit wesentlich mehr Aufwand natürlich.
Genau, und das Interessante ist, es war ja im Grunde auch so ein bisschen wie ein Telegramm, aber dann ist alles doch sehr schriftlich geworden. Gut, dann gab es irgendwann natürlich auch das Telefon, das hat es dann wahrscheinlich ersetzt. Aber letztendlich leben wir immer noch in einer Zeit, wo alles sehr, sehr stark verschriftlicht ist. Ich glaube, wir sind alle sehr von der gedruckten Sprache geprägt. Auch das Erzählen geht ja immer weiter, also schwindet eigentlich. Eltern lesen ihren Kindern vor, im besten Fall, wenn sie es denn tun. Großmütter auch. Wer kann noch frei erzählen? Gar nicht so viele Leute. Ich glaube aber, oder es ist objektiv so, dass im Zuge der Digitalisierung, man kann ja auch sagen der digitalen Revolution, und da stecken wir tatsächlich drin, dass wieder der Fokus mehr auf das Mündliche und auf das gesprochene Wort geht. Siehe jetzt zum Beispiel diese Sprachnachrichten bei WhatsApp. Man schreibt eben nicht mehr eine SMS unbedingt. Naja, ist ja viel einfacher, man redet halt. Aber ich habe zum Beispiel auch von jungen Leuten schon Sprachnachrichten bekommen, die perfekt waren. Also die hätte man so senden können, ohne Stolperer. Ich glaube, wir werden dadurch auch wieder flüssiger im gesprochenen Wort.
Also siehst du die Entwicklung ja positiv, aber ich entdecke mich da auch wieder. Mir geht es auch so, dass ich den Anspruch habe, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke, dass ich da keine Äs drin habe. Manchmal geht es sogar so weit, dass ich die nochmal lösche. Das kann man natürlich nicht immer machen, weil der andere sich dann fragt, warum ist die dreimal gelöscht worden, nur weil ich viermal angesetzt habe in meiner Sprachnachricht, aber der Tat wird halt so ein Ehrgeiz geweckt, den du gerade beschrieben hast. Also du siehst es so, dass die gesprochene Sprache auf jeden Fall zurückkommt und vielleicht wieder in eine gute Richtung führt, die wieder in Richtung vielleicht auch Erzählen geht, was du eben sagst, dass dann vielleicht doch wieder Eltern dann häufiger wieder den Kindern auch was erzählen. Also das ist natürlich jetzt eine steile These, ne? Man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Ne?
Nein, man weiß es definitiv nicht, aber ich bin ganz sicher, dass die zur Verfügung stehenden Medien das, was man macht im Alltag und natürlich auch im künstlerischen Schaffen, extrem beeinflusst. Für mich war das ein kleines Aha-Erlebnis. Vor einigen Jahren ist der erste akustische Roman rausgekommen, der von mir sehr geschätzte Autor Peter Kurzeck, der sowieso immer so geschrieben hat, als würde er reden. Ich habe ihn leider nie persönlich getroffen oder erlebt, er ist vor kurzem gestorben. Aber mir wurde erzählt, dass er sowieso, auch wenn man ihn so privat traf, er redete einfach. Er erzählte ohne Punkt und Komma. So waren auch seine Bücher. Und der hat sich aber dann irgendwann mit einem Redakteur hingesetzt und einen Roman einfach eingesprochen. So eingesprochen. Es gibt dazu kein Manuskript. Und das finde ich ein bisschen auch ein Meilenstein. Vielleicht geht es tatsächlich auch mehr in die Richtung, dass man das gedruckte Produkt immer mehr weglässt.
Finde ich bemerkenswert. Ich habe es nur gerade gedacht, damit fällt nicht die Lesereise gleich weg, aber sie ist dann auf jeden Fall anders. Ne? Also wenn er es einmal eingesprochen hat und er würde jetzt auf Lesereise gehen, weil er hat es ja spontan eingesprochen, entweder wird es dann einfach vorgespielt oder er würde dann sagen, ich erzähle es euch nochmal jetzt mit meinen Worten von heute oder so. Also ist interessant, weil man da auf jeden Fall dann, was die Vermarktung angeht, auch wieder umdenken muss, wenn es dann sozusagen in Richtung akustischer Roman geht.
Genau, also das ist spannend, das weiß man auch nicht, wohin das führt. Ich persönlich fände es wahnsinnig schade, wenn es dann gar keine Lesereisen mehr gäbe, sondern alles nur noch im Internet stattfindet, weil man sich ja alles jederzeit auf den Bildschirm laden kann. Warten wir mal ab, wohin es führt. Ich hoffe ja, dass auch die persönliche Begegnung und der Live-Event dabei nicht verloren gehen.
Ist ein gutes Stichwort zur Überleitung jetzt auch deiner Reihe, die du mitinitiiert hast, hier vom Hörensang, Salon für akustische Kunst, Premiere im Februar, weil ich glaube, da ging es ja auch darum, wir können ja noch mal ein bisschen Rückschau halten auf die erste Veranstaltung, dass man oder dass du mit den Leuten vor Ort auch ins Gespräch kommst. Ich war damals mit da, ich muss sagen, ich hatte, das klingt immer so nach Ausrede, ich musste wirklich gleich danach los, bin da nicht geblieben. Deswegen meine Frage, gab es dann auch wirklich noch Leute, die geblieben sind, das Gespräch gesucht haben, wie du es dir vorgestellt hast im Vorfeld?
Ja, erfreulicherweise ja. Also wir hatten einige, ich würde fast sagen Fans, also die das so toll fanden, auch inhaltlich allerdings. Also diese historische Perspektive, diese Stimmen aus dem Ersten Weltkrieg, das war auch wirklich sehr beeindruckend. Das waren also Stimmen verschiedenster Ethnien. Es ging in dem Fall speziell um albanische Aufzeichnungen. Nein, Entschuldigung, armenische. Und wir hatten einige Leute da, die sich dann noch lange mit den Autorinnen auch so noch unterhalten haben, aber auch die Gesprächsrunde war sehr angeregt und sehr lebendig und wirklich bereichernd. Also die Idee ist, dass man gemeinsam hört. Das ist ja auch ein Format, was es so sehr selten gibt. Meistens schaut man gemeinsam etwas, einen Film zum Beispiel. Aber ich habe nun schon in den letzten Jahren mehrfach die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich sehr, sehr schön, gemeinsam zu hören. Und es ist was ganz anderes, als alleine zu hören. Und dann im Anschluss Erfahrungen auszutauschen, Eindrücke auszutauschen, Fragen zu stellen, ist sehr bereichernd. Also es hat sehr gut geklappt, ja.
Also es war auch wirklich für mich eine sehr angenehme Erfahrung, weil heutzutage, ich bin so ein Mensch, der, ich brauche immer eine Weile, ich runterfahre. Ja, man kommt an und ist noch so ein bisschen angespannt. Und ich fand es gut, dass man eine Weile lang, es gab wie so ein Intro auch, wo alle sich erstmal noch ein bisschen unterhalten haben. Es gab auch so Röhrchen irgendwie, so was waren das, so Plätzchen. Ne? Also es gab so, nicht, dass das Entscheidende war, aber es war auf jeden Fall thematisch sogar angelehnt an, wie so trichterförmig, glaube ich. Ne? Das war die Idee dahinter.
Ja. Wir wollten eigentlich in moderner Form natürlich, jetzt nicht als Retro-Event, aber wir wollten ein bisschen an diese Salonkultur anknüpfen, also dass man sich auch irgendwie auf Augenhöhe trifft, dass es jetzt nicht so ist, da vorne auf der Bühne stehen ein paar Leute, die machen was und danach gehen alle wieder nach Hause, sondern dass man die Menschen, die da kommen, einfach mehr ins Boot holt und wirklich auch den persönlichen Kontakt fördert. Und meine etwas perfektionistische Idee war natürlich, dass dann das, was man serviert, irgendwie auch optisch mit dem zu tun haben soll, was thematisch passiert. Deswegen haben wir Schweinsöhrchen und so trichterförmige Schokoladenröllchen serviert.
Das war auf jeden Fall sehr angenehm, weil das war eine gute Gelegenheit, auch um runterzukommen. Und das kann man ja auch sagen, wir werden ja gleich über die aktuelle Veranstaltung auch sprechen, was auch gut war vom Konzept, weiß nicht, ob es diesmal wieder so ist, im Haus Dacherröden, wir haben uns durch die Räume bewegt. Also wir sind nicht an einem festen Ort geblieben, sondern wir waren in verschiedenen Räumen, also mussten uns auch ein bisschen bewegen, was auch ganz gut war. Und das ist, glaube ich, auch so Absicht natürlich gewesen, nehme ich an.
Ja, ich glaube, das Haus bietet ja sehr schöne Möglichkeiten. Also es gibt vorne diese kleine Flucht von Salons, dann gibt es verschiedene Säle, kleinere und einen etwas größeren. Nun ist jetzt für den 27. September herrschen ja leider Corona-Bedingungen, sodass wir ein bisschen eingeschränkt sind. Wir werden trotzdem das Beste draus machen und zwei große Räume bespielen. Also ein bisschen Bewegung wird es geben, nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Aber es wird auch diesen Empfang geben und Tee und Gebäck. Also das bleibt alles.
Wir werden gleich ausführlich über diese zweite Veranstaltung reden, aber hier schon mal die wichtigen Fakten nennen. Das ist nämlich schon der kommende Sonntag, der 27. Ab 16 Uhr geht's los vom Hörensagen, Salon für akustische Kunst. Diesmal heißt es Inseln der Fantasie zwischen Introspektion, auch ein Wort, was man nicht so oft verwendet, und Realitätsflucht. Und worum es da genau geht, das wirst du uns gleich verraten. Aber du kannst jetzt schon mal sagen, wie viele Menschen können denn maximal kommen? Weißt du das?
Auch das kann man nicht ganz genau sagen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob jetzt lauter Einzelpersonen kommen, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, dann könnten wir nur etwa 30 hineinlassen, sonst eher so 40, 45, Je nachdem, ob Gruppen, Paare oder Einzelpersonen kommen.
Wir reden gleich weiter. Das Studio A ist übrigens auch gerade ein bisschen so ein akustischer Salon, weil hinter dir die Fenster offen sind. Deswegen haben wir zwischendurch mal die Vögel gehört und vor allen Dingen Kindergeräusche hier nebenan vom Spielplatz. Und wir holen kurz Luft, trinken einen Schluck Kaffee, was ja auch immer wichtig ist zur Entspannung, und reden dann ganz konkret über Folge 2 vom Hörensagen. Thies Ullmann war das, und ich glaube, mancher gehört dazu, dass Titel besonders lang sein müssen. Das gilt manchmal für Filme, für Bücher und auch für Songs. Zum Leichen und Lachsen treiben die Lachse den Fluss hinauf, so heißt dieser Song. Und das ist schon ganz schön lang. Das hat er mit Absicht gemacht, der Thies Ullmann auf jeden Fall. Ihr hört weiterhin unterdessen hier auf Radio Frei. Es ist ein schöner Montag, der 21. September, und wir sind mitten im Montagsgespräch mit der Autorin Barbara Kennewick, und es geht darum zu reden, was nächsten Sonntag in Erfurt stattfindet, und zwar konkret im Haus Dacheröden, nämlich vom Hörensagen, der Salon für akustische Kunst. Folge 1 gab es Ende Februar und Folge 2, wie gesagt, diesen Sonntag mit dem schönen Titel Inseln der Fantasie zwischen Introspektion und Realitätsflucht. Wenn ich das schon so vorlese, das klingt schon so ein bisschen nach Eskapismus erstmal. Also das ist ja das Thema auch immer so gewählt, dass man erstmal denkt, es ist allgemein, und dann kann man so Schicht für Schicht abtragen. Aber erstmal geht es schon auch um Eskapismus, ist eines der vielen Themen, was dahinter steckt.
Ja, ich habe...
Moment.
Ich persönlich bin einfach immer sehr, sehr stark bei allen Dingen auch an der philosophischen Perspektive interessiert. Aber vor allem eine philosophische Perspektive, die in den Alltag reinreicht. Also sozusagen gelebte Philosophie. Was bedeutet das auf einer übergeordneten Ebene, aber für mein alltägliches Leben? Deswegen werde ich jetzt auch bei diesem kommenden Salon ein kleines Impulsreferat halten. Normalerweise machen wir das immer bei diesen Salons. Oft laden wir jemanden ein, dass man 15 bis 20 Minuten einen kleinen Vortrag hat oder eben ein Referat, das kann auch was Performatives haben, über das Thema, um das es geht, auf einer übergeordneten Ebene. Und diesmal geht es eben ganz stark um das Spannungsfeld zwischen Innen und Außen. Das beschäftigt mich als Autorin seit meiner Kindheit. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das für fast alle, ich weiß nicht ob Künstler, aber zumindest schreibende Menschen, auch alle, die ich kenne, eine ganz, ganz große, entscheidende Rolle spielt. Einerseits der Wunsch, das Innere nach außen zu kehren und das Äußere zu verinnerlichen, sich anzueignen. Wo bin ich eigentlich? Was ist die Außenwelt? Was macht das mit meinem Innen? Kann ich das Innere überhaupt nach außen bringen? Also ich glaube, das liegt ganz, ganz tief im Schaffensprozess. Und ganz konkret geht es in dieser Folge des Salons aber auch darum, inwieweit bin ich verpflichtet, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten? Also was ist einfach nur Flucht? Da haben wir mit dem einen eingeladenen Stück so die Welt der Poesie. Das ist ja auch nicht nur Introspektion, aber Introspektion spielt natürlich eine riesige Rolle dabei. In dem anderen Stück spielt die politische Perspektive eine ganz große Rolle. Inwieweit kann ich mich auf mein Privatleben konzentrieren oder muss ich mich den politischen Gegebenheiten stellen und da in irgendeiner Form aktiv werden?
Fand ich jetzt interessant, dass du es erklärt hast, weil das ist genau die politische Ebene. Du hast eben gesagt, inwieweit ich das Äußere sozusagen mir aneignen möchte. Das ist die freiwillige Variante. Und das Wort anpassen ist ja sozusagen das schon die etwas härtere Variante. Inwieweit muss ich mich als Individuum innerhalb einer Gesellschaft auch anpassen, weil es bestimmte Regeln gibt? Das ist ja auch eine Frage, die interessanterweise auch eine Rolle spielen wird in diesem Salon in Form des Romans Nach Mitternacht. Da geht es ja genau darum, ganz konkret, inwieweit man sich anpassen muss manchmal.
Genau, also ich habe dieses Hörspiel gehört von der sehr geschätzten Kollegin Barbara Mehrkötter. Das ist also eine Regisseurin und auch Autorin, die diesen Romanstoff aus dem Jahr 1937, also 37 erschienen, natürlich davor geschrieben, von Irmgard Keun. Barbara Meerkötter hat sich dieses Stoffes angenommen, das bearbeitet und als Hörspiel, übrigens auch als Hörbuch herausgebracht. Und als ich das hörte, waren meine Erwartungen zunächst gar nicht so hoch. Ich dachte so, ja wunderbar, historischer Stoff, bin mal gespannt. Und ich war dann wirklich richtig fasziniert, weil die Perspektive, die dort das spielt 1936, die da eingenommen wird, in dieser Perspektive existiert das, was danach in Deutschland passiert ist, einfach noch nicht. Da weiß man noch nicht, was 1939, 1941 bis 1945 passiert ist. Das weiß man alles noch nicht. Und diese Perspektive ist, glaube ich, für uns heutzutage sozusagen Gold wert.
Die ist hilfreich, also für uns, wenn wir verstehen wollen, wie die Menschen damals gedacht haben, dass wir wie ein Mensch des Jahres 1936 denken.
Zudem ist die Hauptfigur eine 19-Jährige, was eine grandiose Mischung zwischen so leichtem Rebellentum, aber auch einer ganz großen Naivität und einem ganz großen privaten Glücksbedürfnis zur Folge hat. Also ganz natürlich, ganz normal, aber in diesem historischen Kontext, der für uns ja monströs ist oder auch objektiv monströs ist. Das super Interessante daran war für mich auch ein neuer Blick auf die heutige Perspektive. Also damals war diese Person, hat gelebt, hat nachgedacht, aber hat natürlich auch ihr eigenes persönliches Schicksal versucht zu, ins Positive zu wenden. Das machen wir heute natürlich auch. Aber was ist denn die übergeordnete Perspektive, in der wir leben? Auf ganz andere Arten mag die auch monströs sein und trotzdem leben wir so vor uns hin und versuchen unser eigenes privates Glück uns zusammenzubasteln.
Das ist interessant, der Gedanke, weil wir können ja mal weiterspinnen. Irgendwann, wenn die Menschen im Jahr 2050 die Geschichtsbücher aufschlagen und sagen, wir reden heute über das Jahr 2020, da wird eine Überschrift Corona-selig sein, oder da wird immer gefragt werden, wie war denn das mit Corona? Wie konntet ihr damit umgehen, mit dieser Pest, in Anführungszeichen? Oder wir wissen ja auch nicht, wohin die Reise geht. Es gab ja bestimmte rechte Strömungen damals in Europa. Konntet ihr denn nicht vorausschauen, wohin die Reise geht? Ja, um eine Analogie zu den 30er Jahren zu machen. Also wir sind ja auch unwissend jetzt und wissen nicht, was kommt. Insofern ist das natürlich eine sehr, sehr bemerkenswerte Perspektive. Das wird also ein Baustein sein, dass wir natürlich nicht komplett, aber dass wir Teile hören werden von nach Mitternacht dann am Sonntag.
Genau, es wird zwei Stücke geben und das werden jeweils so etwa 15 bis 20-minütige Ausschnitte sein. Ist natürlich schade, dass man nur einen Ausschnitt hört, aber das große Plus ist, die Autorin bzw. Regisseurin sind vor Ort und man kann darüber sprechen, man kann über den Hintergrund Dinge erfahren, man kann Fragen stellen. Und ich weiß, dass Barbara Meerkötter eben auch von diesem Romanstoff von Irmgard Keun äußerst fasziniert war und ich bin ganz gespannt, auch nochmal zu hören, wie sie genau drauf gekommen ist und was sie genau im Sinn hatte. Ich vermute, dass das auch in die Richtung ging, dass sie anregen wollte, dass man auf die heutige Zeit einen anderen Blick bekommt, wo ich noch das Stichwort Klimawandel, Umweltzerstörung und dergleichen ergänzen möchte und soziale Ungerechtigkeit weltweit. Also wir leben in vielerlei Hinsicht in einer global gesehen super brisanten Situation, befinden uns im globalen Vergleich so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Aber im Grunde kann es nicht auf Dauer immer so weitergehen oder gut gehen, auch für uns nicht. Und für andere geht es schon jetzt so schlecht, dass man es kaum beschreiben kann. Also im Grunde genommen ist die Situation unhaltbar.
Also wir fassen nochmal zusammen. Innen, außen, wir wollen ja auch nicht, das soll ja auch nicht erklärend alles sein, ne? Wie du auch gesagt hast, es wird ein Impulsreferat geben. Es ist ja auch für die Besucher und Besucherinnen wichtig, Freiräume auch da im Denken zu haben, dass man jetzt nicht wie in der Schule Frontalunterricht alles vorgibt, sondern es soll ja inspirierend im besten Falle sein, auch dieser Salon. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt die Worte gerade im Mund lege, aber das werden ja schon die Gedanken dahinter auch sein, dass man inspiriert auch ist.
Ja, das Schöne ist ja, dozieren kann man gar nicht, also ich zumindest nicht, weil ich es ja alles nicht weiß. Also für mich ist eigentlich das Nichtwissen immer eine riesige Inspiration. Ich liebe diesen Satz von Brecht, als er gefragt wurde, was machen Sie denn gerade? Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Und ich glaube, genau so ist es. Man hangelt sich von Irrtum zu Irrtum, von Nichtwissen und Zweifel zu Nichtwissen und Zweifel. Wenn es aber gelingt, das als so ein bisschen spielerisch zu betrachten und sich nicht zu quälen damit, dann ist das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist so die Spur, die wir auch mit dem Salon verfolgen.
Aber das gibt dir vielleicht auch deine Gelassenheit, dass vielleicht genau dieser umgedrehte Ansatz, dass man sagt, wir wissen erstmal nichts und alles, was wir sozusagen an extra erstmal bekommen, ist schon mal viel wert, weil viele Menschen ja umgedreht, wir ja auch hier bei Radio Frei, wenn wir über Nachrichten reden, haben wir auch einen gewissen Anspruch, so umfassend wie möglich zu informieren, aber eigentlich ist das ja nicht möglich.
Eigentlich ist das nicht möglich und dabei geht es im Grunde auch ein bisschen in meinem kleinen Impulsreferat, das jetzt alles andere als wissenschaftlich ist, es ist eher ein Denkanstoß, aber trotzdem versuche ich ein bisschen eine neue Perspektive auszumachen, was diesen, ja, dieses irre Spannungsfeld und diese große Reibung zwischen Innen- und Außenwelt betrifft. Ich habe da seit meiner Jugend, wie sehr viele Menschen, furchtbar drunter gelitten. In der Jugend hat man ja oft so dieses Gefühl, innen explodiere ich fast und das Außen ist feindlich und ich komme aber nicht aus mir raus und wie kann ich überhaupt mich in der Außenwelt bemerkbar machen oder dort meine Rolle finden. Und das kann sich aber noch sehr, sehr weit ins Leben hineinziehen, vielleicht sogar bis zum Ende. Also es kann ein Kampf sein. Und nichtsdestotrotz ist es eigentlich, und das finde ich wirklich sehr interessant, damit befasse ich mich gerade intensiv, sowohl psychologisch widerlegt, dass das überhaupt wirklich so sein kann, in dem Sinne, dass ja ich selber meine Welt permanent kreiere. Ich nehme die Welt wahr, aber ich nehme ja nur einen Bruchteil dessen wahr, was ich theoretisch wahrnehmen könnte. Das bedeutet, ich mache das ständig selbst. Ich schaffe ständig meine eigene Welt. Das kann man jetzt natürlich schwer auf irgendwelche riesigen globalen Prozesse beziehen. Aber es gibt da ja die verrücktesten Experimente. Ich weiß nicht, ob du dieses Gorilla-Experiment kennst.
Nein.
Das ist eine ganz tolle Sache. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. Da sind so Basketballspieler. Und man soll irgendwie zählen, wie oft der Ball von der weißen Mannschaft hin und her geht oder sowas. Macht man, guckt mal, ist dann ganz stolz und sagt 13 Mal oder 16 Mal. Und dann lautet die Frage, ja, hast du den Gorilla gesehen? Und man denkt, hä? Was für ein Gorilla? Da war niemals ein Gorilla. Du bist verrückt. Und dann schaut man das nochmal. Und es ging wirklich eine völlig absurde, lächerliche, als Gorilla verkleidete Figur durchs Bild. Und man hat sie nicht gesehen, weil man auf die Bälle konzentriert war. Das hat mich schockiert, weil ich immer dachte, meine Wahrnehmung ist ja ganz toll und ganz umfassend. Und ich war wirklich ein bisschen entsetzt, dass ich diesen Gorilla nicht gesehen hatte. Und das war dann aber irgendwie auch wieder schön. Ich habe mich dann über mein Entsetzen gefreut und habe weiter recherchiert und bin dann auch über diese psychologischen Studien hinausgegangen, also auch biologisch mich dann ein bisschen damit befasst.
Was mit dem Hirn ganz konkret oder was heißt biologisch befasst?
Zum Beispiel mit unseren Sinnen. Ich habe mich intensiv befasst mit damit, wie Tiere wahrnehmen, zum Beispiel Insekten, die ja viel, viel mehr und viel besser sehen als wir. Man denkt immer tendenziell als Mensch, die Tiere seien einem unterlegen und wir ahnen gar nicht die Andersartigkeit. Ich habe eine kleine Schwäche für Libellen. Ich mag Libellen, die summen da immer so in der Gegend rum. Und dann drehen die sich so um und gucken einen wirklich an mit ihren komischen, riesigen Facettenaugen. Und ich habe es nicht mit Zahlen, aber die können pro Sekunde ein Vielfaches, ich glaube sogar irgendwie mehr als 100-mal mehr Bilder prozessieren im Hirn als wir, weil die das für ihr Leben brauchen. Aber das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie beschränkt unsere Wahrnehmung ist und wie sehr wir trotzdem meinen, wir sehen die Dinge richtig und wir haben alles unter Kontrolle, was einfach biologisch und wissenschaftlich und psychologisch komplett irre ist.
Und wahrscheinlich, gut, das wird jetzt zu weit gehen, man kann es in dieser Richtung, genau darum geht es ja, verschiedene Wege jetzt wieder aufmachen. Unsere Sinne verkümmern ja eher, gerade eben durch die Bilderwelten, gerade durch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, technische Anhängsel, Prothesen, sagen manche immer, die wir eigentlich schon benutzen. Das also einfachste Beispiel wäre bei Orientierungssinn, dass dadurch, dass jeder sein Navigationssystem im Auto hat, irgendwann der Orientierungssinn verloren geht. Nicht ganz verloren, aber gibt ja schon Menschen, die in Baustellen reingefahren sind, weil ihr Navi das angezeigt hat und so weiter und so weiter. Oder auch Gedächtnis, wir lagen alles aus ins Smartphone, dass wir die Telefonnummern abgespeichert haben. Mir fällt immer auf, dass ich die Nummern, die ich auswendig kann, die sind aus dem Jahr 1995, 96, die bis heute geblieben sind, weil das noch die Nummern sind, als man Telefonnummern noch auswendig konnte und an die Telefonzelle gegangen ist. Aber das ist jetzt so ein Abzweig, den wir jetzt hier gerade genommen haben. Total interessant, was du gerade erzählst. Wir können ein bisschen ja auf die Veranstaltung zurückkommen, weil du hast ja gesagt, das wird sehr interessant sein, Ausschnitte aus diesem Hörspiel nach Mitternacht zu hören. Ich habe rausgehört, du wirst danach, weil ja die Autorin auch da ist, wahrscheinlich so eine Art Gespräch mit ihr führen, wo wir als Besucher und Besucherin auch Fragen stellen können. Oder wie wird das laufen?
Genau, wir werden hören, wir werden aber wahrscheinlich erst beide Stücke hören. Das andere ist von der Autorin Ruth Johanna Benrath. Beide Stücke verwenden Texte inzwischen bereits verstorbener Autorin. Also Barbara Mehrkötter mit diesem Roman von Irmgard Keun. Ruth Johanna Benrath hat einen fiktiven Dialog verfasst mit Elfriede Gerstel. Sie verehrt sehr Elfriede Gerstel, eine der wichtigen Figuren der österreichischen Literatur, und tritt also mit ihr in Kontakt, verwendet Texte von Gerstel, insbesondere, glaube ich, die Denkkrümel. Also Elfriede
Gerstel. Finde ich einen schönen Namen, die Denkkrümel, ja.
Genau, sehr schön. Also ist so ein bisschen Understatement, sehr charmant. Sind aber ganz interessante, manchmal sehr provokante, manchmal lustige, ja, kleine Partikel, Denkpartikel, Lebenspartikel, die Elfriede Gerstel da hinterlassen hat. Und ich finde dieses Stück auch deswegen sehr interessant, weil in der wirklich hervorragenden Regie von Christine Nagel auch eine Klangkünstlerin mit ins Boot geholt wurde, die Lauren Newton, die also nochmal auf einer ganz unintellektuellen, rein sinnlichen Ebene etwas zum Thema beisteuert, sodass man eigentlich drei Stimmen hat. Also Ruth Johanna Benrath, gesprochen natürlich von einer Schauspielerin, Gerstel auch gesprochen von einer Schauspielerin und diese Klangkünstlerin. Und ich habe das Stück sehr auch empfunden als Versuch der beiden Dichterinnen, sage ich jetzt mal, einen Kontakt mit der Außenwelt herzustellen oder irgendwie eine Art von Sinn in die Beziehung mit der Außenwelt zu bringen und gleichzeitig auch genervt davon zu sein und diesen Sinn zu negieren und zu sagen, ist doch alles Quatsch. Ich fand das sehr schön. Das Stück ist zweimal ausgezeichnet, mindestens. Es ist Hörspiel des Jahres 2019 geworden. Und hat den Hörspielpreis der Kritik in Österreich 2020 gewonnen. Also im Februar wurde der verliehen. Und davon werden wir eben auch 20 Minuten hören oder 15 bis 20 Minuten. Und im Anschluss können wir dann sowohl mit Barbara Mehrkötter als auch mit Ruth Johanna Benrath, die beide anwesend sein werden, ein Gespräch führen und dann ist auch Platz für Fragen, ja.
wie hat es bis zum letzten Mal, ich versuche mich gerade zu erinnern, funktioniert, weil dir geht es ja schon um die Teilnahme, nicht nur danach, du hast gesagt, das hat gut funktioniert, nachdem alles vorbei war. Da ist ja oft immer so eine, wenn man Ende sagt, haben die Leute das Gefühl, ach, jetzt kann ich auch mal so hingehen. Ich überlege gerade, wie es gewesen ist, als Fragen gestellt werden konnten. Ich glaube aber, die Leute haben auch angeregt gefragt beim letzten Mal.
Weil ja, das natürlich mehr. Wie gesagt, wir hatten einige Zuschauer, die von dem Thema sehr gepackt waren und wirklich Fragen loswerden wollten. Aber nicht nur Fragen, sondern auch persönliche Kommentare, die gesagt haben, das hat mich so erinnert an dieses und jenes in meinem Leben und dann einfach erzählt haben. Das fand ich sehr schön.
Und auch hier, also deswegen, das wird ist ja auch wieder das Thema innen, außen und auch Wahrnehmung ist ja so ein wichtiges Wort. Wie nehme ich die Welt wahr? Weil gerade beim Schreiben geht es ja auch darum, dass ich was aufschreibe, eine Beobachtung zum Beispiel, und jemand anders schreibt auch wieder was auf und gibt es dann weiter. Aber wenn es die gleiche Situation wäre, die man beobachtet, hat man trotzdem zwei verschiedene Texte und zwei verschiedene Wahrnehmungen auch zum Beispiel. Also insofern bin ich gespannt. Also das sozusagen ist so zwei Drittel macht das aus schon, also großen Teil dieser Veranstaltung am Sonntag. Und dann gibt es noch eine schwedische Künstlerin auch, die auch etwas aufführen wird, Hanna Hartmann.
Eine Klangkünstlerin. Genau, also Musikerin und Klangkünstlerin. Das ist schwer, über so rein sinnliche Sachen verbal zu kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also
du musst es gar nicht groß beschreiben, du kannst es nur assoziativ machen, weil wir haben beim Radio auch oft das Problem, wenn wir Bilder beschreiben müssen oder so, wir können es ja gar nicht richtig und manchmal ist das Erleben auch das Gute. Deswegen schmeißt was in den Raum, was uns anregt, was Hanna Hartmann, Klangkünstlerin, reicht mir sogar fast schon als Wort.
Genau, also Performance mit Objekten, elektroakustische Performance. So kann man das sagen. Hanna Hartmann ist eine inzwischen schon recht renommierte Künstlerin, die in ihrem Bereich wirklich ganz innovative, immer neue Überraschungen liefert.
Das macht schon mal neugierig. Gegen Ende des Gesprächs, da werden wir nochmal alle Fakten nennen, würde ich von dir trotzdem mal so ganz allgemein wissen, weil die Reihe ist ja mehrteilig, die wird ja fortgesetzt. Diese Themen, waren die schon lange in dir drin, dass du sagst, das will ich unbedingt alles machen, also dieses Innen-Außen, dieses zwischen Introspektion und Realitätsflucht, oder fällt es dir auch manchmal zu und du sagst, ach, das nehmen wir jetzt doch für Folge 4, also wie bist du auf die Themen überhaupt gekommen?
Also ich muss als erstes mal sagen, die Grundidee stammt schon von mir, aber ich habe das auch mit zwei sehr geschätzten Kolleginnen weiterentwickelt und konzipiert, was ja sehr hilfreich ist, wenn man nicht alles alleine macht. Da ist zum einen Barbara Meerkötter und zum anderen Corinna Volkmann. In den Themen steckt sehr viel schon auch von mir und dem, was mich interessiert. Ich glaube, Barbara Meerkötter kam dann auf die wunderbare Idee, das noch mehr zusammenzufassen. Und ich hätte zu jedem Thema eigentlich schon 6, 7, 8 Folgen machen können, rein theoretisch, weil diese Themen natürlich so groß sind. Aber man muss ja nicht den Anspruch haben oder kann sowieso nicht so ein Thema, was derart groß ist, irgendwie umfassend beleuchten. Das heißt, wir haben jetzt diese riesigen Themen mit dem philosophischen Überbau und machen dazu erstmal einfach nur eine Veranstaltung. Und ich denke, diese Themen, ja, das sind eben schon auch diese philosophischen Aspekte der Themen, die mich sehr interessieren.
Das habe ich rausgehört. Ich bin auch gespannt auf dein Impulsreferat. Da haben wir ja extra das jetzt nur so ein bisschen umkreist. Man kann sich ein bisschen denken. Wirst du dich dann auf konkrete Namen dann berufen? Du sollst nichts verraten, aber also gibt es schon so Denkrichtungen, die du dann vorstellst? Oder?
Wie gesagt, ich recherchiere und lese natürlich und da kommen dann auch viele große Namen ins Spiel. Aber es wird jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern eher geht es mir darum, diese philosophischen Fragen zu stellen, aber die wirklich in den Alltag zu holen und auch ins Persönliche zu holen. Also von mir selbst zu sprechen oder von Situationen zu sprechen, die wir alle kennen. Es wird jetzt nicht so ein dozierender Vortrag, der in der Uni auch stattfinden könnte oder ähnliches.
das kann ich jetzt nur von Folge 1 bestätigen, dass alle, die jetzt denken, muss man ja auch immer sagen, das große Wort Kunst, da denken immer manche Leute, ich denke an meinen Vater, den werde ich vielleicht auch mitbringen jetzt am Sonntag, um ihn zu überzeugen. Wenn ich meinem Vater irgendwie sage, das ist was Künstlerisches, dann denkt er, oh Gott, genau was du jetzt sagst, wissenschaftlich, Uni, anstrengend, der Kopf qualmt. Natürlich, der Kopf wird schon angeregt, aber es ist wirklich so, dass es alles im Rahmen auf jeden Fall ist. Und ich weiß gar nicht, trotzdem geht's am Ende, ihr macht ja auch Pausen. 16 Uhr geht's los. Wie lange wird's etwa gehen? Was schätzt du?
Ich denke bis kurz vor 6. Also eine kleine Pause wird's geben. Und das werden so 2 Blöcke, etwa 50 Minuten sein, glaube ich.
Jetzt wirklich Schlussfrage, dann machen wir nochmal die wichtigen Fakten, werden wir nochmal nennen. Was wünschst du dir von diesem Abend? Also wann sagst du, wenn es dann um 6 ist, dass du sagst, Mensch, wann hat es dir gefallen? Weil du sagst, du bist sehr perfektionistisch. Also du hast ja auch immer was im Kopf. Also wann sagst du dir, ach, das war doch wieder mal ein entspannter akustischer Salon?
Ja, für mich ist ganz schön, wie du das eben gesagt hast mit der Anstrengung und sowas. Für mich persönlich ist ja Anregung das größte Vergnügen. Also wenn mal was in meinem Kopf vielleicht auch kollidiert oder ich an einen Punkt komme, wo ich denke, ha, wie passt das denn jetzt zusammen? Also die Verwirrung schätze ich ja sehr. Aber Verwirrung eben auch im vergnüglichen Sinne.
Ich würde sagen, es gibt ja auch diese frustrierte Verwirrung. Ja, ich habe jetzt nichts verstanden von dem, das kann doch nicht sein. Aber da können wir beruhigend sagen, das wird es nicht geben. Aber Verwirrung im Sinne von ein paar Fragezeichen dürfen ruhig übrig bleiben manchmal.
Ja, ich glaube, es geht nur Richtung Fragezeichen. Also ich bin grundsätzlich ich werde sofort misstrauisch, wenn jemand mir Antworten liefert. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ich könnte wahrscheinlich nicht in die Politik gehen, die muss Antworten liefern. Aber ich bin eben auch keine Politikerin und ich glaube, so solche Leute wie ich sind auch wichtig, die einfach immer Fragen stellen und die immer da weitergehen, wo eigentlich die Fragezeichen auftauchen. Und ein bisschen davon einfach nach außen zu tragen, den Leuten mitzugeben, wenn das passiert, dann bin ich glücklich.
Und wir können alle glücklich sein. Wir sagen jetzt nochmal am Ende die harten Fakten. Also das Ganze findet statt im Haus Dacherröden in Erfurt am Anger 37. Die Reihe heißt Vom Hörensagen, der Salon für akustische Kunst. Diesmal ist das Thema Inseln der Fantasie zwischen Introspektion und Realitätsflucht. Das Ganze geht diesen Sonntag, also am 27. September um 16 Uhr los und wird gegen 18 Uhr enden. Schaut wirklich vorbei. Und vielen Dank, Barbara Kennewick, für dieses sehr ausführliche Montagsgespräch.
Ich danke auch.